Guten Morgen miteinander. Wir fahren weiter in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ja der Teil, der gerade nach den Evangelien kommt. Und dort berichtet der Lukas, also schreibt die Geschichte der Kirche in den ersten 30, 40 Jahren ungefähr nach Ostern. Also was so passiert ist und wie sich da von einem kleinen, verschupften Haufen angefangen hat, zu einer weltweiten Bewegung entwickeln. Ich weiss nicht, ob es dir so geht wie mir. Also manchmal, und das ist nicht etwa der Fall, geht es mir so, dass ich denke, so wie ich es sehe, ist es richtig. Also ich sehe es ganz. Oder vor über 30 Jahren, als ich geheiratet habe, habe ich gedacht, ich weiss, wie Frauen funktionieren. Das ist ganz easy. Ah, nein, ehrlich, jetzt, ich meine, ich habe nicht so extrem jung geraten, schon ein paar Jahre andere Menschen erlebt, also Frauen zum Beispiel. Und ja, ist nicht einfach, nicht schwierig. Und nachher habe ich feststellen, es ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, mit anderen Worten. Ich habe ein bisschen umdenken. Umdenken, wie andere Leute sind. Die eigene Frau, aber auch andere. Und das passiert uns ja noch einmal im Leben, gell? Man geht so davon aus, ah ja, es ist alles klar, so wie ich es sehe, ist es richtig. Und plötzlich merkst du irgendein Ereignis, oh, es ist anders. Umdenken ist angesagt. Und von so einer Situation berichtet der Lukas in der Apostelgeschichte, wo der Petrus, der Apostel Petrus, erlebt hat. Wir haben ja am letzten Sonntag sind wir beim Paulus so vorbeigekommen, der Paulus oder der Saulus, wenn er auch genannt wird, der vom Verfolger von dieser jungen Christenbewegung zum Verfolgten geworden ist. Und wir haben die Karten angeschaut, also der Paulus ist von Jerusalem nach Damaskus gereist, unterwegs eine gewaltige Veränderung erlebt, weil Gott ihm begegnet ist in Damaskus, dann sich zu dieser relativ junge Christengemeinde gehalten hat und dann nach ein paar Jahren, nach einem Unterbruch in Arabien, wieder zurück nach Jerusalem ist und gemerkt hat, Kogel schwierig, die mögen mich gar nicht. Und gerade weitergereist nach Tarsis in seine Heimatstadt. Das ist so ein bisschen, die ist ganz oben auf der Karte. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die wir letzten Sonntag angeschaut haben. Und parallel zu dieser Geschichte, und das ist jetzt Kapitel 10, wir sind im Kapitel 9 gewesen. Im Kapitel 10, parallel zu dieser Geschichte von Paulus, schreibt Gott mit dem Petrus auch eine Geschichte. Und ich lese nicht alle etwa 60 Vers vor, wo wir heute darüber nachdenken, sondern fasse da ein bisschen zusammen und erzähle oder ja, bündele ein bisschen die Geschichte, was da passiert ist. Apostelgeschichte 10, da fängt an mit dem Hinweis, dass in Caesarea, also am Meer in Caesarea, dort hat ein Cornelius gelebt, das war ein Centurio, die Römer waren ja Besatzungsmacht in Palästina damals, und so ein Centurio, der hat ungefähr 100 Personen gehabt, also für die unter uns, die sich im Militär auskennen, so etwa der Kadi, die Grössenordnung. Und offensichtlich war der schon länger da und der hat sich mit dem jüdischen, mit Jahwe, dem Gott der Juden, irgendwie auseinandergesetzt und so gottesfürchtig gelebt, so wird er beschrieben. Und ich zeige jetzt hier einfach Karten vorne. Wir fräsen jetzt hier ein bisschen quer durch. Am Meer ganz oben sieht man Caesarea, dort war der Cornelius. Jetzt der Cornelius, der hat so etwas wie eine Gottesbegegnung gehabt. Oder man könnte auch sagen, ein Engel ist dem erschienen. Was genau passiert ist, ist noch schwierig zu sagen, oder? So hat er einen Mensch gesehen und plötzlich gespürt, das ist nicht ein normaler Mensch, sondern Gott. Oder egal, er hat es auf jeden Fall verstanden. Die Gottesbegegnung hat bei ihm zu Riesig geführt, er muss nach dem Petrus schicken. Das hat er gemacht. Er schickt seine Knechte oder Soldaten teil und Diener. Also das sind, er ist ja schon jemand gewesen, oder? Der hat dann da seine Leute losgeschickt zum Petrus, zum ihn holen. Weil Gott ihm klar gemacht hat, Cornelius, jetzt ist eine nächste Phase dran und der Petrus wird dir erklären, um was jetzt geht. Aber der hat er ja nicht gewusst, der Cornelius, was jetzt genau ansteht. Jedenfalls schickt er nach dem Petrus und der Petrus, der ist inzwischen von da unten, von Jerusalem, da nach Lida gereist. Der ist geholt worden, dort hat er für jemanden gebetet und eine Heilung erlebt. Und er ist weitergereist nach Joppe und auf dieser Reise, also in Joppe oder in Jaffa, also da am Meer, dort hat er eine Totenauferweckung erlebt. Also eine Frau ist gestorben und die Leute von dieser Frau, ihre Verwandtschaft, haben den Petrus geholt und gesagt, komplett überfordert und so. Und er betet für diese Frau und so unglaublich das tönt, die Auferstehung von den Toten. Also kommt wieder ins Leben. Ist eigentlich nicht erstaunlich, oder? Weil das Evangelium von Jesus redet vom Leben. So, Auferstehung. Und er bleibt noch weiter in Joppe. Und dort in Joppe erreichen ihn jetzt die Soldaten, die da vom Cornelius oben runterkommen, zum Einholen. Jetzt, bevor die angekommen sind in Joppe, hatte Petrus Hunger gehabt. Soll es ja geben. Er hat gefunden, gut, ich habe noch ein bisschen Zeit. Er hat nicht selber gekocht, sondern ist aufs Dach gekommen. Flachdach vermutlich von dem Haus und hat dort noch einen Moment von der Stille vom Gebet verbracht. Und dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Dann hat er so etwas wie eine Vision. So, ich weiß nicht, ob er da äußerlich irgendwie wie ein Bild gesehen hat oder im Herz oder so. Auf jeden Fall ist ihm völlig klar gewesen, was da passiert. Da kommt ein Tuch vom Himmel oben runter und er schaut rein. Mist. Alles unreine Tier drin. Für die Juden nach 3. Mose 11 komplett verboten, diese Tiere zu essen. Und der Hammer, der ja im Fass den Boden ausschlägt, ist, dass eine Stimme mit dem Tuch oben runterkommt und sagt, Petrus, iss. Geht gar nicht. Für einen echten Jude geht gar nicht. Und das hat er auch so formuliert. Danke. Das hat er auch so formuliert. Und dann passiert es gleich nochmal. Und wieder kommt die Stimme, Petrus iss. Und er sagt, wer du auch immer bist, Gott, ich habe doch nie unreine Tiere gegessen, geht gar nicht. Und da passiert ein drittes Mal. Und die Stimme sagt, was Gott rein gemacht hat, mach du das nicht unrein. Ohe. Da hat der Petrus etwas verstanden. Das heisst, er hat es noch nicht ganz verstanden, aber er hat gemerkt, jetzt kommt eine Kurve. Jetzt passiert irgendetwas. Und während er noch darüber nachdenkt und so langsam runtergeht, Richtung Mittagspause, Mittagessen, sind die Leute vom Cornelius vor der Tür und fragen nach ihm. Und die unterhalten sich, übernachten einmal und der Petrus geht mit nach Caesarea, weil die ihn ja geholt haben. Und in Caesarea passiert etwas ganz Interessantes. Dort kommt er dann an und trifft dann den Cornelius. Und der Cornelius knüttelt vor dem Petrus ab und sagt, wow, super bist du da, du bist, you are the man. Und der Petrus sagt, hör auf, komm, ich bin auch nur ein Mensch, so wie du. Nein, der Petrus ist ein Jude. Offensichtlich hat der Petrus schon etwas verstanden, dass er zu dem, damals hat man allen Nicht-Juden Heiden gesagt, aus der Perspektive der Juden sind die natürlich schon ein bisschen Schubladen tiefer gewesen. Der Petrus hat offensichtlich schon etwas verstanden, dass er sagt, nein, ich bin auch nur ein Mensch, so wie du. Du musst nicht mich anbeten. Abgesehen davon, Gott betet mir ja, nicht mich. Und dann geht er rein. Also der Cornelius sagt dann, du, komm rein ins Haus. Ich habe da schon all meine Freunde zusammengeholt und meine Verwandten. Boah, der Cornelius hat gerade mal alle parat gemacht, oder? Kleiner Gottesdienst, alle versammelt. Und der Petrus kommt rein und geht unter den Tisch und sagt, aha, ja jetzt verstand ich langsam, um was das da geht. Aber gell, ihr wisst ja, als Jude kann ich nicht da mit euch Gemeinschaft haben. Schon gar nicht essen. Vergiss das. Aber ich habe jetzt plötzlich gemerkt, aufgrund dieser Begegnung, es ist eine Kurve dran. Es ändert etwas. Und dann erzählt Petrus von Jesus in Jerusalem. Und wenn man so den Text liest, muss man mal lesen, gell? Apostelgeschichte 10, das ist ja zum Schiessen. Dann sagt er, ihr da, und das sind ja Heiden gewesen, gell? Kolleginnen und Kollegen von Cornelius. Ihr wisst ja, was da mit Jesus passiert ist in Jerusalem. Offensichtlich ist das von Jesus und was da mit den Jüngern und so weiter passiert ist in Jerusalem, haben auch schon andere gewusst, die anderen Städte. Ihr wisst ja, was passiert ist und so. Und dann hat er ihnen kurz zusammengefasst, erklärt, um was das geht, mit Karfreitag, Kreuz und Auferstehung, Ostern und um was das da geht. Und dass Gott jetzt durch Jesus sich allen Menschen zuwendet und so. Und währenddem der Petrus redet, und dann hat er wahrscheinlich aufgehört, im Moment, passiert Pfingsten 2. Zack, ohne dass jemand darum gebetet hat, gibt es eine Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und man kann eigentlich sagen, Apostelgeschichte 2 ist die Ausgüssung vom Heiligen Geist, wie verheißen vorher von Jesus, in Jerusalem passiert. Und hat die Jünger, die ersten Jünger getroffen, also nicht nur die Aposteljünger, sondern alle die, die vorher mit Jesus gegangen sind. Und jetzt kommt wie eine zweite Ausgüssung, aber nicht mehr über die Juden nur, sondern Heiden. Und dann ist der Petrus nochmal unter den Tisch gefallen, weil er gesagt hat, Moment, halt, das Evangelium ist doch... Aha, jetzt ist es nicht mehr nur für Juden, nicht nur für uns, sondern Gott gibt seinen Geist allen. Also auch nicht Juden, sprich Heiden. Und der Petrus hat sich festheben am Wagen, weil es derart scharf um eine Kurve gegangen ist. Umdenken. Und als er das so erlebt hat, hat er feststellen, am Schluss vom Kapitel 10, sagt er, ja, also das ist offensichtlich. Wer will denn diesen Taufe verwehren? Taufe als sichtbares Zeichen, dass Menschen zu Jesus gehören. Ja, dann haben sie getauft. Und er ist noch einen Moment dort geblieben. Aber das hat man natürlich gehört in Jerusalem. Und das hat Lampen gegeben. Also bei seinen Leuten in Jerusalem, die haben das nicht so lustig gefunden. Die haben nämlich gesagt, Moment, was geht da ab? Kapitel 11, der Petrus muss vor der Kadi auf Jerusalem. Und die kritisieren den scharf, er kommt dann dort hin und in den ersten 18 Vers von Kapitel 11 wird dann nochmal beschrieben, was da vorher passiert ist. Der Petrus erklärt nochmal und so weiter. Und dann ist es sehr interessant, dann checken die auch zu Jerusalem, dass das Evangelium nicht nur für eine bestimmte Gruppe Menschen, sprich die Juden, ist, sondern für alle. Dass Gott offensichtlich jetzt eine Kurve in seine Geschichte eingelegt hat und sagt, nein, nein, ihr seid zwar das auserwählte Volk, aber ich meine jetzt alle, durch Jesus, alle Menschen. Und am Schluss lesen wir vom Kapitel, nicht am Schluss vom Kapitel 11, im Vers 18, am Schluss vom Abschnitt. Als sie, also da die Leute in Jerusalem, die Christen, dies gehört hatten, beruhigten sie sich. Priesen Gott und sprachen, nun hat Gott also auch unter anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt. Wunderschöne Zusammenfassung. Ich möchte in dieser Geschichte zwei Beobachtungen sagen und zwei Ermutigungen. Beobachtung Nummer 1. Gott fordert manchmal zum Umdenken raus. Die Jünger denken, gehen ganz wie selbstverständlich davon aus, das Evangelium, also Jesus ist der Messias für die Juden, also nur für uns. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass die Berufung als Gottes Volk, als Testament, ganz lange Zeit immer klar war, dass die Berufung weitergeht. Und jetzt durch Jesus eine neue Phase anbricht, aber wir sind gemeint. Und so haben sie auch in ihrem Umfeld nur in den Juden vom Evangelium, also von Jesus, von der Auferstehung und so weiter, erzählt. Obwohl ja Jesus vorher gesagt hat, ihr, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Oder im Matthäus, Evangelium Kapitel 28, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, redet von mir, erzählt meine Geschichte allen Menschen. Irgendwie ist da weh untergegangen. Sie sind unter sich geblieben. Und jetzt packt Gott gröbers Werkzeug aus, um den Paulus, haben wir am letzten Sonntag darüber nachgedacht, und den Petrus vorzubereiten für eine nächste Phase in der Kirchengeschichte. Oder in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Nicht nur mit dem Volk Gottes, sondern mit der ganzen Menschheit. Und er bereitet den Paulus vor und Gott bereitet den Petrus vor durch die Ereignisse, die ich jetzt gerade so ein bisschen zusammengefasst habe, die wir lesen in der Apostelgeschichte 10. Das heisst, Gott bereitet den Petrus für eine Grenzüberschreitung vor. Demo über seine Denkräume rausdenken. Oder? Er hat immer gedacht, alles klar. Und jetzt sagt Gott, Vorsicht in den Kurven, oh ihr Gradlinigen. Das gilt auch uns. Vorsicht in den Kurven, oh ihr Gradlinigen. Oder wir denken, alles klar, ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, wie andere ticken. Ich habe verstanden, wie Kirche funktioniert. Ich weiß, wer es ist. Ich habe verstanden, wer Gott ist. Ich habe es erkannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott da nicht nur damals in Petrus klar gemacht hat, durch ein Ereignis, durch einen massiven Eingriff in sein Leben, sondern auch heute immer wieder passiert, möglicherweise in ihm und in meinem Leben. Also das Zeug passiert, wo man sich eigentlich an den Kopf langt, aber es könnte sein, dass in diesem Zusammenhang Gott dahinter steckt und sagt, Vorsicht in den Kurven, oh du Gradliniger. Du bist herausgefordert zum Umdenken. Und da können schwierige Situationen sein, Krisen, vielleicht auch Krankheitszeiten, vielleicht krachen sie irgendwo, auch in einer Beziehung. Einfach schwierige Situationen, wo, wenn man das so erlebt, denkt man, nein, wieso trifft es jetzt wieder mich und überhaupt, und Gott, könntest du das bitte nicht wegnehmen und wieder reparieren oder so. Könnte es auch sein, ich frage bloß, könnte es auch sein, dass dahinter Gott noch eine andere Absicht damit verfolgt und dir versucht, eine Plattform zu geben, durch diese schwierige Situation umzudenken. Umzudenken in Bezug auf dein Gottesbild, in Bezug auf dein Menschenbild, in Bezug auf dein Gesellschaftsbild, in Bezug auf quer durch. Umzudenken. Und bisherige Überzeugungen und Annahmen nochmal neu zu denken. Weil es eben um eine Kurve geht und da muss man sich heben, sonst fällt man ab dem Wagen ab. Das ist Beobachtung 1. Gott hilft uns manchmal durch schwierige Ereignisse oder fordert uns raus zum Umdenken. Beobachtung 2 in dieser Geschichte. Gott hat keinen Liebling. Ein Denkschema der Juden war völlig klar. Wir sind das auserwählte Volk von Gott. Und Gott hat ihnen eine klare Verheißung gegeben. Kannst du nachlesen? 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Dort fängt es an. Und Gott hat zum Abraham gesagt, ich mache aus dir ein grosses Volk, mein Volk. Und du wirst gesegnet mit ganz vielen Nachkommen. Und ihr sollt ein Segen sein für die ganze Welt, für alle Völker in der Welt. Klare Berufung. Und der Auftrag war völlig klar gewesen. Trennet euch, sondert euch ab vom Rest der Welt. Ihr seid auserwählt, geheiligt. Geheiligt heisst nichts anderes als besonders gestellt für Gott. Das jüdische Volk. Und von dem hat man können ableiten und sagen, also wir Juden, wir kennen ja Yahweh, der wahre Gott. Und der Rest, die haben keine Ahnung, die leben im dunklen Niemandsland. Und ich vermute, viele haben auch so gedacht, gar nicht so zu Unrecht, oder? Aufgrund von der Geschichte. Aber in dem Moment, wo das passiert ist, hat der Petrus konsequent umdenken müssen. Nicht nur umdenken, sondern auch feststellen, wir Juden sind nicht mehr die einzigen Erwählten, sondern Gott erwählt plötzlich alle. Gott meint nicht nur uns und hebt uns ein bisschen raus als jüdisches Volk, sondern alle. So das Phänomen, dass wir ja Gottes Liebling sind, kennen wir ja auch ein bisschen, oder? So, gell? Als Freikirchler schaut man dann manchmal ein bisschen auf anders ähnlich Gläubige ein bisschen ab. So, wir haben es erkannt und andere Kirchen, das ist einfach eine Schublade tiefer, gell? Die sind noch im Dunkeln. Wir Westler, wir wissen, wie es geht. Wir schauen ja runter auf Afrika. Er ist ja unten auf der Karte. Und wir müssen denen hier unten helfen. Und weil wir nicht helfen können, geben wir vielleicht Geld oder so. Wir gehen runter auf Afrika. Zu den anderen. Und manchmal denken wir doch als Schweizer, gell? Bei uns steht ja in der Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen, also die Schweiz ist besonders. Das ist ein Irrtum. Das ist ein grosser Irrtum. In den Augen Gottes sind wir Schweizer auf der gleichen Flughöhe wie Russland, wie Arabien, wie Ägypten, wie Somalia. Und Gott ist es egal, ob es da Staatsgrenzen gibt und Leute, die Staaten unterdrücken oder demokratisch führen oder so. Das spielt für Gott gar keine Rolle, sondern seine Perspektive ist alle. Alle. Gott hat keinen Liebling, weil er alle liebt. Sogar deine Finde, sogar die Leute, die dir auf der Seele rumtanzen, auch die hat er genau gleich gern wie dich. Alle. Oder sobald man aus dieser Sicht rausgeht und sagt, ja, aber ich bin besonders oder ich habe die besonders richtige Erkenntnis, dann führt das früher oder später nicht nur da zu Spaltungen, sondern es führt auch zu Kreuzzügen. Ist ja klar, oder? Dann muss man den Glauben anderen aufdrücken. Und wenn es nicht wollen, dann brauchen wir Gewalt. Wie kommt man auf so eine saublöde Idee? Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist, wenn man das Gefühl hat, puh, wir sind besonders. Wir sind Gottes Liebling. Aber das ist falsches Denken. Das ist die zweite Beobachtung in dieser Geschichte, die der Petrus erlebt hat. Gott fordert ab und zu zum Umdenken auf und Gott hat keinen Liebling, weil er alle Menschen meint. 1. Timotheusbrief kannst du nachlesen. So, und jetzt noch zwei Ermutigungen. Wenn man den Text liest, den wir jetzt heute miteinander bedenken, gerade am Anfang von Kapitel 10 wird der Cornelius beschrieben und er wird beschrieben als gottesfürchtig. Und ich habe also gedacht, was habe ich schon manchmal Bekannte von mir, die überhaupt nicht offen waren für das Evangelium, versucht zu verklinkern, wie wichtig das durch Jesus wäre. Also gegen ihren Widerstand versucht. So. Und als ich das noch gelesen habe, habe ich gedacht, bin ich blöd. Ich kann ja gar niemanden bewegen. Ich kann ja gar kein Herz irgendwie bewegen. Aber der Geist Gottes kann das. Und beim Cornelius, bei dem römischen Hauptmann, ist offensichtlich im Herz etwas passiert, sodass der gottesfürchtig beschrieben wird. Und der Petrus geht zu dem und rennt offene Türen ein. Ich sage mit dem nicht, dass du immer offene Türen einrennst, wenn du von deinem Glauben erzählst. Aber konzentriere dich doch auf die Leute in deinem Umfeld, ich sage dir mal so, die spirituell offen sind. Du musst mit niemandem gegen ihren Willen das Evangelium aufdrücken. Macht ja Gott auch nicht. Die Ermutigung ist, konzentriere dich auf die Menschen im Umfeld, wo du spürst, da ist eine spirituelle Offenheit. Und dann erzähl mutig von deinem Glauben, erzähl mutig von dem, wer Jesus für dich ist. Die zweite Ermutigung: Gott schreibt durch dich Geschichte und durch mich auch. Das klingt fast ein bisschen übertrieben. Aber der Petrus, der Paulus, andere, Also weißt, du musst dich mal in diese Situation versetzen. Die haben ja gar nicht den Überblick gehabt. Für uns ist es einfach. Wir sind jetzt da, schauen zurück und sagen, das ist ja völlig klar, oder? Wie hat er das nicht gecheckt und überhaupt und so. Ja, von hinten ist es einfach. Aber wenn man drin lebt, dann denkt man manchmal, leck, ist mein Alltag völlig normal, langweilig. Gut, der Petrus mit der Vision war vielleicht ein bisschen besonders gewesen, aber normale Menschen wie du und ich, haben die irgendwie den Weg gesucht in ihrem Leben. Und Gott hat durch diese Geschichte geschrieben. Gott schreibt durch dich Geschichte. Dort, wo du bist. Und es kann sein, dass dein Leben wie meins ziemlich durchschnittlich und langweilig ist. Also zumindest nicht spektakulär. Also mein Leben ist nicht spektakulär. Und du gehst morgen wieder arbeiten, da tust du das Kind irgendwie betreuen oder tust die Nachbarin Besuch machen oder was auch immer du Unspektakuläres machst. Gott schreibt durch dich Geschichte. Er schreibt seine Geschichte durch Menschen fort. Also die Apostelgeschichte hört dann irgendwann ja mal auf in der Bibel, oder? Aber die geht weiter. Die Geschichte Gottes mit den Menschen geht weiter. Und du und ich, wir sind die Fortsetzung, wo Gott mit einer Geschichte schreibt. Vergiss das nicht. Auch wenn es sehr unspektakulär abläuft und wenn es vielleicht manchmal langweilig ist und wenn du manchmal denkst, wer bin ich schon, was mache ich da schon? Bin ja völlig niemand. Doch, du bist jemand. Du bist ein Kind von Gott und Gott schreibt durch dich Geschichte. Heute, morgen und auch weiter. Ich fasse zusammen mit 4 Merkpunkten. Eigentlich die Aspekte, die ich schon genannt habe. Denk daran, Gott schreibt mit und durch dich und mich seine Geschichte in dieser Welt weiter. Und konzentriere dich auf spirituell offene Menschen in deinem Umfeld. Und dann erzähl mutig von deinem Glauben. Und denk daran, vor Gott sind alle gleich. Nicht gleich nichts, sondern gleich viel. Sehr viel, dass er alles investiert hat, dass alle Menschen können in Beziehung zu ihm kommen können. Aber wir haben keinen Grund, auf andere herabzuschauen. Auch nicht auf Andersgläubige herabzuschauen. Und lass dich immer wieder, wenn Zeug passiert in deinem Leben, wo du denkst, wieso muss das gerade mir passieren? Lass dich doch, vielleicht sind es Umdenkprozesse, wo du dazu herausgefordert wirst, lass dich auf diese Umdenkprozesse ein. Denk nicht, ich habe es jetzt gesehen und das bleibt jetzt so bis zu meinem Ableben. Nein, es gibt noch ein paar Mal umzudenken wahrscheinlich. In Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf dich selber, in Bezug auf Gott. Lass uns unterwegs bleiben als Menschen, die beweglich sind. Und wenn Gott sagt, Achtung, jetzt kommt eine Kurve, dann gehen wir diese Kurve. Und so schreibt Gott seine Geschichte in dieser Welt.